Cultura, das Kulturmagazin.
Es ist Dienstagabend, Sie hören Radio Ochsenkopf und hier ist wieder Cultura, das Kulturmagazin. Wir befassen uns heute mal ein bisschen mit der Ochsenkopfregion, was denn alles so ansteht und was denn diese besondere Zeit auch für die Ochsenkopfregion bedeutet. Und wir fragen mal, wie es denn mit Niedrigwasser und überhaupt mit Wasser hier so in der Region ist. Mein Name ist Matthias Fischer und ich wünsche Ihnen in der nächsten Stunde viel Spaß.
Du kommst rein wie gewohnt, nur ein kurzes Hallo. Dieser flüchtige Kuss, ey, war das früher auch schon so? Sind uns irgendwie fremd, vielleicht auch zu nah. Schwingt was Komisches mit, irgendwas, was vorher nicht so war. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa im TV läuft gerade Sport. Wer dafür gegen Hannover und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt. Eine Hand auf meinem Knie, Flasche Bier in deiner anderen und dann siehst du zu mir rüber und dein Blick fängt an zu wandern, alles wieder so wie sonst, unsere Welt scheint wieder voll intakt. Doch irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Wir waren öfter getrennt, manchmal monatelang und doch mussten wir nie wieder ganz von vorn anfangen. Manchmal tat das Eis erst beim zweiten Glas Wein. Heute seh ich dich an und fühl mich auch nach Stunden noch allein. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport. Wer da führt gegen Hannover und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt. Eine Hand auf meinem Knie, Flasche Bier in deiner anderen und dann siehst du zu mir rüber und dein Blick fängt an zu wandern, alles wieder so wie sonst, unsere Welt scheint wieder voll intakt. Doch irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport. Wer da führt gegen Hannover und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt. Doch irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Irgendwie vermiss ich dich, obwohl du da bist. Deine Füße auf dem Tisch und dein Kopf auf meinem Sofa. Im TV läuft gerade Sport. Wer da führt gegen Hannover und dein Koffer in meinem Zimmer ist noch immer halb ausgepackt.
Musik von Ina Müller, obwohl du da bist. Wir sind auch da und mein Kollege hat jetzt Andreas Munder von der Erlebnisregion Ochsenkopf am Telefon. Und die beiden werden sich ein bisschen unterhalten, was denn Corona in diesem Winter in der Ochsenkopfregion alles, ich sag mal, salopp angerichtet hat. Und was denn in Zukunft alles so ansteht.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Wetter.
Die Erlebnisregion Ochsenkopf ist eine beliebte Region für alle Urlauber, für alle Einheimischen als Naherholungsgebiet und für Sportler. Bei uns am Telefon ist nun Andreas Munder, Geschäftsführer der Erlebnisregion Ochsenkopf. Einen schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend, Herr Kastner.
Herr Munder, Sie sind jetzt seit gut einem Jahr in dieser Extremsituation Corona gefangen. Und als Touristikfachmann sind Sie eigentlich gewöhnt, mit den Besuchern, mit den Urlaubern zu arbeiten. Wie hat sich denn Ihr Alltag verändert seit Corona, dieses normale Arbeiten unmöglich macht.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist eine ganz schwierige Balance. Auf der anderen Seite ist man natürlich sehr enttäuscht, dass es für die Betriebe, für die Freizeiteinrichtungen, für die Kultureinrichtungen keine Perspektiven gibt und das schon seit 2. November, seit Beginn jetzt des zweiten Lockdowns, hat man noch den ersten Lockdown ganz gut bewältigt. Ist natürlich der zweite Lockdown, der ist jetzt schon über ein halbes Jahr und das geht natürlich jetzt an die Substanz der Betriebe und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Wir versuchen trotzdem irgendwo nach vorne zu blicken, auch mit dem, was wir tun. Aber man hat trotzdem sehr viel Arbeit vor Augen, weil alle Dinge, die man initiiert, wo man denkt, jetzt könnten wir wieder starten, die werden dann wieder zurückgefahren, die werden vertagt. Noch bestimmte personelle Bereiche gibt es natürlich zu beachten in dem Bereich. Wir können natürlich auch in den Touristinformationen auch nicht mit der vollen Belegschaft arbeiten. Also es gibt auch viele Dinge, die Corona-bedingt uns wesentlich mehr Arbeit machen. Auch die Zusammenkünfte, die wir eigentlich in aller Regel haben mit den Gastgebern, auch natürlich intern, auch solche Sachen sind sehr viel, die man nur noch auf dem virtuellen Weg machen. Das ist natürlich auch, der Weg ist natürlich klar, kann man als praktikabel bezeichnen, aber das ist bei weitem nicht dieser persönliche Austausch, diese Wertigkeit, die dann dort stattfinden kann. Also es sind viele Dinge dabei, die im Moment sehr belastend sind.
Man hat aber im Laufe des Jahres auch gemerkt, wie wichtig so ein Naherholungsgebiet vor der Haustür ist. Man hat enormen Zuspruch aus dem fränkischen Raum erhalten. Viele Tagestouristen waren da. Und jetzt haben wir jüngst quasi die Wintersaison hinter uns gebracht. Skilifte durften ja nicht öffnen. Dennoch war ja Wintersport möglich, bis vor kurzem sogar. Haben Sie so eine Bilanz? Was wurde gut angenommen? Kamen die Leute, haben sich alle ordentlich verhalten?
Ja, es ist wirklich so. Das ist natürlich ein toller Winter gewesen. Zweifelsohne, wir hatten ganz entspannt über 100 Skitage gehabt. Ausgezeichnete Wintersportbedingungen. Was war? Wir konnten keine Lifte in Betrieb nehmen. Die Seilbahnen sind nicht gelaufen. Das heißt, die Rodelhänge, die waren natürlich auch, wie am Milmeisler Familienland beispielsweise, konnte nicht bedient werden. Aber dennoch haben sich natürlich sehr viele Urlauber, vor allem Urlaub in dem Fall, aber das sind Tagestouristen besser bezeichnet, die sich natürlich hier das hohe Fichtelgebirge dann in allen Facetten, die der Wintersport eben dann auch noch zu bieten hatte, hier ausgelebt. Ob es jetzt die Schneeschuhwanderinnen ist oder die Skitourengeher, da waren sehr viele unterwegs. Viele haben sich für diese Saison extra welche besorgt, geliehen oder dann eben durchaus gekauft. Dann waren die Rodelhänge, die Skipisten sind ja dann umgemünzt worden in Rodelhänge. Da war natürlich sehr viel Betrieb, sehr viel Winterwanderer waren natürlich da. Klar, die Leute haben das natürlich genutzt, die wunderschöne Winteratmosphäre hier im Hohen Fichtelgebirge. Und das war sicherlich ein starker Zuspruch. Aber wie gesagt, es war halt keine Wertschöpfung da. Und das sind nicht nur die Leidtragenden, die Betriebe aus Gastronomie, Beherbergung oder die Liftbetreiber, sondern auch natürlich die Skischulen und alle Verleihunternehmen, die eben vor allem im Winter ihre Umsätze generieren. Für die war das natürlich jetzt im Winter zum Vergessen und das ist natürlich eine ganz schlimme Situation gewesen.
Verleih ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja jetzt durchaus die Perspektive, dass das Wetter besser wird und es langsam rauswärts geht. Und neben den Skiverleihen gibt es ja auch einige Fahrradverleihe in der Region. Wie ist denn die Perspektive für Radler?
Ja, es ist ja so, ja klar, der Frühling kommt, der Winter zieht sich so langsam zurück. Am Ochsenkopf oben liegen natürlich noch an bestimmten Stellen gar nicht mal so wenig Schnee noch, aber man sieht schon, die Radler sind unterwegs, ob es jetzt die klassischen Tourenbiker sind, Mountainbiker, die Gravelradfahrer, also das Rennrad, das sich auf dem Gelände bewegen lässt, wunderbar. Das ist auch so eine Entwicklung, die relativ neu bei uns ist, aber die sehr, sehr nachgefragt ist. Und die Bike-Saison geht jetzt los. Deswegen haben wir auch unseren neuen Bike-Guide 21/22 jetzt vorgestellt.
Was ist denn ein Bike Guide? Ist das ein Streckennetz? Ist das eine Übersicht über Verleihstationen? Ja. Oder ist es eine Anleitung zum Fahrradfahren?
Ja, das ist unser Radführer. Der informiert über die Erlebnisregion Ochsenkopf mit seinen 4 Gemeinden und darüber hinaus über das Thema Radsport, wie es bei uns bedient wird und welche Partner wir haben und vor allem wie auch eben die Möglichkeit ist, sich Räder zu leihen beispielsweise oder auch diese umfänglichen Karten, was den Radbus angeht. Dann haben wir natürlich Hinweise zu den extremeren Sportarten, wie den Downhill-Bereich beispielsweise. Und wir haben, was natürlich sehr schön ist, eine tolle Karte dazugelegt. Da sind insgesamt 10 Touren drauf. Die kann man sich dann anschauen, abfahren. Die sind alle mit GPS hinterlegt und auch natürlich online bei uns einsehbar. Und da kann man wunderschöne, ob es jetzt eine leichte Strecke ist mit der Familie oder eine Mountainbike-Tour. Und die gehen ja bis zu den zu den sehr schwierigen Bereichen sogar. Und da gibt es natürlich auch sehr schöne Single Trails, die angeboten werden dort und dargestellt werden. Also es ist ein Rundum-Angebot, denke ich, für jeden, der sich für den Radsport interessiert. Natürlich auch für die Rennradfahrer haben wir den Ochsenkopf-Skirutz, eine ca. 100 Kilometer lange Strecke hier dargestellt, die sehr schön zu fahren ist für die Rennradfahrer eben.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Wetter.
Ging schnell, 10 Semester BWL. Abschlussfreude groß. Ich seit einem Jahr arbeitslos. Ich mit Antrag auf Hartz IV. Hier setzt mein Vermieter mich vor die Tür. Ich ungewaschen, unrasiert. Alles probiert, doch nichts hat funktioniert. Unter einer dunklen Brücke, ich wie ich mich nach Kippen bücke, ich wie ich an der Mauer lehne, ich jetzt ohne Schneidezähne, ich wie ich im Winter friere, noch einmal seh ich alles vor mir, ich als Kind an Mamas Hand, ich mit Nina glücklich, ich am Strand, und ich am Strand. Ich am Strand, und ich am Strand, ich am Strand, und ich am Strand, ich am Strand.
Sie hören immer noch Radio Ochsenkopf und mein Kollege Sebastian Kastner ist immer noch im Gespräch mit Andreas Munder, dem Geschäftsführer der Erlebnisregion Ochsenkopf. Und die Ochsenkopfregion ist ja schon seit langem eine Fahrradregion. Was sich alles ändert und was noch in diesem Jahr alles geplant ist, das verrät jetzt Andreas Munder.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Wetter.
In der Erlebnisregion hat man ja durchaus einiges mitbekommen, dass sich da was tut für Radfahrer. Prominent war zum Beispiel der Fahrradweg von Weidenberg nach Warmsteinach, der vor ein paar Jahren fertiggestellt wurde. Oder auch die ein oder andere Ladestation, die plötzlich aufgetaucht ist. Wie intensiv ist man denn da noch quasi in der Entwicklung? Ist man jetzt in der Infrastruktur fertig oder soll die kontinuierlich ausgebaut werden?
Ja, also es ist so, dass wir uns so ein sehr gutes Streckennetz haben. Das ist auf ehemaligen Bahngleisen, wie jetzt zum Beispiel diese Radanbindung nach Bayreuth von Warmensteinach aus, die eröffnet wurde, die auch sehr gut angenommen wird. Da kommt man eben wunderschön raus nach Bayreuth und kann sich dann eben auch, wenn man möchte, dann mit dem Radlbus wieder zurückgebracht werden. In dem Bereich der Trails und auch der Flow Trails, das sind weitere Planungen an den Ochsenkopf, weil wir haben ja einerseits die Downhill-Strecken, da gibt es ja zwei Varianten durchaus, aber die sind schon ein bisschen extremer, das sollte man auch ein richtiges Downhill-Rad nutzen. Währenddessen, wir planen ja darüber hinaus mit dem Ziel auch Blemmelalm mit der Verbindung dann nach Fleggel rüber, weitere Strecken, die dann runterführen vom Ochsenkopf, die dann eben auch für das Mountainbike-Fahren als Flow-Trail eben auch durchaus für die Familie geeignet ist, die man dann mal nutzen kann, die man wunderschön abfahren kann. Das sind ja doch dann über 3 Kilometer schönes Downhill-Fahren. Und der Radtransport, wenn man möchte, erlaubt ja die Seilbahn Ochsenkopf Süd. Da kann man das Rad bequem anhängen, sobald es natürlich wieder läuft. Bisher bis 9. Mai haben wir noch die Situation, dass die Seilbahnen nicht laufen. Wir hoffen natürlich dann, dass eine Öffnungsperspektive kommt. Aber das dann wäre natürlich der Radtransport möglich. Sie haben die Akkuladestationen angesprochen. Ja, insgesamt haben wir ja 12 Akkuladestationen hier im Großraum Fichtelgebirge und das erlaubt natürlich denjenigen, der mit dem E-Bike unterwegs ist, da auch entsprechend seinen Akku wieder aufzuladen, um auch wirklich noch größere Strecken zu bewältigen. Und neu dazugekommen ist, wir haben ja die beiden großen Verleihzentren, Bullet House im Ortsteil von Warmensteinach in Fleggel, die ja seit vielen Jahren Partner sind und Testcenter der Firma Cube. Und die verleihen ja nicht nur E-Bikes, sondern auch klassische Mountainbikes. Also da ist richtig ein großes Kontingent der aktuellen Cube-Räder zu finden. Dann darüber hinaus Fichtelrad. Fichtelrad hat ja an der Schneesportschule Nordbayern sein Verleihzentrum, sein zweites, neben dem Stammsitz in Rupertsgrünberg-Weißenstadt. Da gibt es nur E-Bikes und zwar auch der Marke Cube. Und was neu neu dazugekommen ist, ist die ist Siebenrad. Das ist eine kleine Verleihstation hier in Fichtelberg. Und in dem Fall sind es mal nicht Cube-E-Bikes, sondern E-Bikes der Maike, auch der fränkischen Maike übrigens, Highbike. Die sitzen in der Nähe von Schweinfurt, da haben sie zwei junge Leute, haben das Unternehmen gegründet und verleihen seit dieser Saison eben Highbikes. Und das sind ja auch Top-Fahrräder, die dann dort zur Verfügung stehen. Und das erweitert natürlich nochmal unser Angebot. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst im letzten Jahr auch als einer der besten E-Bike-Regionen in der Dachregion gewählt worden vom Focus Magazin. Das bestätigt uns schon dem, was wir tun und auch vor allem, wie wir unsere Gäste mit dem Angebot entsprechend gut bedienen.
Also man sieht schon oder hört schon, es gibt einige Informationen rund um das Thema Radfahren, die ja glücklicherweise ganz kompakt im Bike Guide 2021-22 verpackt wurden. Die Frage ist nur, wie komme ich denn als Hörer an diesen Bike Guide? Gibt es den Print digital? Kostet also der was?
Gibt es mehrere Formen. Natürlich, wenn jemand hier in der Nähe ist, der Bike Guide ist natürlich in unseren vier örtlichen Touristeninformationen in Bischofsgrün, Fichtelberg, Meermeißel und Warmensteinach erhältlich. Wir schicken den auch natürlich gerne zu, einfach eine Mail an info@erlebnis-ochsenkopf.de. Dann schicken wir den auch gerne zu mit allen Möglichkeiten. Aber wir haben natürlich auch den Bike Guide hinterlegt als Blätterkatalog und in unserer Seite Erlebnis Ochsenkopf als Blätterkatalog und auch die Karte dargestellt auf einer Plattform, sodass man sich auch online bestmöglich darüber informieren kann. Und wie gesagt, die Routen sind ja alle mit QR-Code versehen, sodass auch die bequem dann übers Handy dann zu aktivieren sind. Was noch vielleicht noch eine Ergänzung ist, was den Radverleih angeht, wer hier dann auch wieder übernachten darf, der hat natürlich dann den Vorteil mit seiner Gästekarte, dass es da auch noch diese 10% Nachlass auf die Gästekarte gibt beim Bikeverleih. Und eine Info noch zum Bullet House. Da ist ja nicht nur der Verleih, sondern die haben jetzt eine komplette Pflege-, Wartung- und Reparaturstation integriert und auch markenübergreifend. Also das heißt, die machen nicht nur den Service für die Cube-Fahrräder, sondern für alle Marken. Und das ist natürlich eine schöne Einrichtung, weil wenn man mal irgendwo einen Defekt hat, irgendwo was nicht mehr funktioniert, weiß man gleich eine Anlaufstation hier bei uns.
Also das Thema Radfahren haben wir ausführlich behandelt. Bevor wir uns dem Ende nähern, vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Wer jetzt mit dem Radfahren nichts am Hut hat, auf was kann man sich denn dennoch freuen, wenn es jetzt wieder schöneres Wetter gibt? Warum kann man auch ohne Rad an die Ochsenkopf-Hänge
kommen? Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass so jetzt peu à peu auch die Wanderwege wieder frei werden, sogar die in höheren Regionen raus. Ich sprich da den Haberstein durchaus an, auch über Seehaus zum Nussa drüber und dann natürlich auch zum Ochsenkopf hoch. Wir hatten jetzt schon mal letzte Woche mal den Weißmainfelsen, da lag noch Schnee drum. Das ist eine wunderschöne Ausblicksmöglichkeit, so zwischen Kreis und dem Ochsenkopf gelegen in der Nähe der Weißmainquelle. Also zum Wandern ist natürlich eine Einladung per excellence, hier in die Region zu kommen. Auch der Fichtelsee eignet sich natürlich sehr schön für einen schönen Seerundgang. Was natürlich, ich hoffe natürlich, dass wir auch jetzt demnächst den Wildpark in Meermeißel wieder öffnen können. Vielleicht wird es in den nächsten Tagen geschehen. Wir haben ja gehört, die Landesgartenschau in Ingolstadt hat die eröffnet, was ja auch ein botanischer Garten ist. Und ich denke, dass die zoologischen Gärten oder die Wildparks damit folgen können. Und was natürlich noch schon eröffnet hat, ist der Kletterwald in Bischofsgrün. Das ist eine Freizeiteinrichtung, die seit Anfang April ganz überraschend für viele zur Verfügung steht. Und da kann man sich eben auch online bzw. telefonisch dafür anmelden.
Also es gibt doch die ein oder anderen positiven Erscheinungen auch noch in dieser Zeit. Und wer auf dem Aktuellen bleiben will, der kann natürlich bei der Erlebnisregion Ochsenkopf einfach mal vorbeischauen. Unter welcher Adresse findet man sie dann?
Einfach unter Erlebnis-Ochsenkopf in Google eingeben und dann findet man uns. Wir stehen auch unter ochsenkopf.bayern drin. Also da sind alle Wege offen. Und da kann man sich auf der Seite eben aktuell informieren. Da steht auch alles drin, was die Corona-Öffnungsperspektiven angeht. Sobald was Neues gibt, dann erfahren Sie das bei uns gleich sofort.
Vielen Dank. Das war Andreas Munder, Geschäftsführer der Erlebnisregion Ochsenkopf. Wir wünschen einen guten Start in den Frühling und danken für das Gespräch.
Ja, vielen Dank und allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Radio Ochsenkopf, Ihre Sonne bei trübem Wetter.
Thank you.
Sie hören immer noch Radio Ochsenkopf. Für die einen regnet es im Sommer zu viel, für die anderen regnet es zu wenig. Jetzt gibt es in Bayreuth ein Dialogforum Wasserkontroversen. Ist es zu wenig und zu warm? Niedrig Wasser in Bächen und Flüssen. Was sich hinter diesem Titel verbirgt, das verrät jetzt Professor Stefan Peiffer im Gespräch mit Kollegen Sebastian Kastner.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
Zu wenig Regen, zu viel Hitze, Niedrigwasser in Bächen und Flüssen. Wie gehen wir damit um? Das ist eine spannende Frage, mit der sich nicht nur die Allgemeinheit beschäftigt, sondern glücklicherweise auch die Wissenschaft. Bei mir am Telefon ist nun Professor Peiffer von der Universität Bayreuth, der am Lehrstuhl für Hydrologie forscht. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Peiffer, der Lehrstuhl für Hydrologie, vielleicht können Sie uns mal kurz erklären, worum geht es denn da? Hydrologie, das klingt so ein bisschen nach Wasser.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das ist sozusagen der Kern des Geschehens. Aber Hydrologie ist natürlich ein weites Feld und man kann sich unter Hydrologie auch vorstellen, dass es um Wasser, um Abflussvorhersage geht, um Niederschlagsstatistik. Und wir machen aber einen etwas anderen Teil der Hydrologie, den man vielleicht unter dem Begriff Ökohydrologie zusammenfassen kann. Also die Frage, wie wechselwirken hydrologische Prozesse, Abflussgeschehen, Grundwasserspiegelschwankungen, solche Sachen, wie wechselwirken solche Vorgänge mit der Gewässerökologie?
Sie unterrichten das ja auch, also man kann das studieren. Welche Berufsfelder gibt es denn, die man da ergreifen kann? Ist das so ein reines Forschungsgebiet, wo man immer in der Universität bleibt oder gibt es das auch quasi in der Wirtschaft? Wird sowas gebraucht? Braucht man Hydrologen in der Wirtschaft?
Also Hydrologen braucht man auf jeden Fall. Also alles, was mit beim Landesamt für Umwelt allein zum Beispiel sind Hydrologen beschäftigt, die sich eben zum Beispiel mit Abflüssen, mit Niedrigwasserabflüssen, mit Grundwasser etc. beschäftigen. Unsere Ausbildung ist im Rahmen des Studiengangs Geoökologie vor allem angesiedelt, aber auch Umweltingenieure können die Vorlesungen dazu hören und ist sozusagen ein Teil der Ausbildung in den Umweltwissenschaften. Und das heißt, die Frage müsste dann eigentlich eher lauten, wo werden Leute, die in der Geoökologie ausgebildet werden, mit einem Schwerpunkt im Themenbereich Wasser, wo finden die Berufsfelder? Und da gibt es sehr, sehr viele. Das geht los bei den Wasserwirtschaftsämtern und den Landesämtern bis hin zu Büros, aber auch Leute, die zum Beispiel bei Versicherungen Risikoabschätzung arbeiten.
Ja, das ist ja dann doch schon
ein weites Feld.
Ein weites Feld, also von der Versicherung bis zur Forschung schon ja, so ein Studiengang, wo man sagt, da findet man später auch einen Job.
Ah ja, das kann man ganz sicher sagen. Also die Leute, die gehen gut weg und werden, sie sind auch gut ausgebildet, das muss man auch sagen, und finden in der Regel schnell eine gute Position.
Jetzt stelle ich mir vor, haben Sie momentan recht spannende Zeiten. Wir haben recht trockene Sommer erlebt und ja, was viele ja nicht kannten, auch so, also man bekommt so als Laie höchstens mal so eine Warnung mit, bitte entnehmen Sie kein Wasser, sparen Sie sich den Garten zu wässern, wir haben wenig Wasser. Dabei sieht es so aus, die Seen werden noch gefüllt, die Bäche, der Main, sie fließen noch. Wie ist denn der Zustand, wie dramatisch ist denn die Situation rund um den Klimawandel? Geht uns das Wasser wirklich aus?
Naja, das ist ein erstmal, was Sie jetzt angesprochen haben, ist auf jeden Fall auch ein regionales Problem. Wenn man es jetzt mal auf Bayern runterbricht, dann haben wir ein trockenes, schon immer, trockenes Nordbayern und ein feuchtes Südbayern. Und das hat natürlich schon immer auch im Sommer zu Problemen geführt. Aber diese Situation hat sich ganz massiv verstärkt in den letzten Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren. Sie haben es gerade angesprochen, sehr, sehr heiße Sommer, sehr trockene Sommer, aber eben auch Winter, die zu wenig Niederschläge gebracht haben. Und was man beobachtet, ist natürlich, dass die größeren Flüsse und Fließgewässer schon noch Wasser haben, aber wir haben wirklich beobachtet und auch gesehen, dass Quellen austrocknen, dass Oberläufe von Fließgewässern austrocknen, dass Wasserspiegel absinken, dass Talsperren massiv abgesenkt werden müssen, etc. Also da ist schon ein erhebliches Problem entstanden, was sich eben in Südbayern anders manifestiert als zum Beispiel in Nordbayern oder in bestimmten Regionen Deutschlands anders manifestiert als in anderen Regionen in Deutschland.
Sie haben jetzt viele Faktoren erwähnt, der Niederschlag zum Beispiel, den der Mensch noch nicht so beeinflussen kann, wie er vielleicht gern möchte. Heißt das, wir können da auch nicht gegensteuern?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also Niederschlag heißt ja nicht, dass wir jetzt hier in Nordbayern am Niederschlag was drehen können. Denn wir sind immer eingebunden in ein großskaliges Wettergeschehen. Also typischerweise kommt unser Niederschlag irgendwo vom Atlantik. Das heißt, die Wetterlagen, die jetzt diese wolkenreichen Luftmassen zu uns führen, stellen sich nicht in der Form ein, wie wir es gewohnt sind. Das heißt, das Ganze ist etwas größerskalig zu betrachten und muss natürlich in einem großen Kontext diskutiert werden, also eigentlich letztendlich in einem globalen Kontext, weil die großräumigen Wetterlagen werden durch den Wechsel aus Einstrahlung, Umsetzung, Kohlendioxid in der Atmosphäre, werden die beeinflusst. Meeresströmungen und so weiter. Ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, aber das ist ein globales Problem. Bei uns haben wir ein trockenes Nordbayern, in anderen Regionen haben wir ein ausgetrocknetes Australien. Das Problem ist überall ähnlich. Wir haben aber natürlich auch die umgekehrte Situation, dass wir Starkregenereignisse haben. Auch in Bayern hatten wir das. Ja, denke da nur an die Donau, an das Donauhochwasser 2013 war es, glaube ich. Also das ist etwas, was wir jetzt lokal nicht in der Hand haben. Es ist ein globales Handeln notwendig und man muss da sicherlich der Politik einen gewissen Druck machen. Passiert ja auch einiges, will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen.
Die Wissenschaft ist auf jeden Fall auch dran und es wird eine Tagung geben, die sich auch mit diesem Thema beschäftigt. Und das Schöne ist, die ist offen für alle Interessierten. Also wenn ein Hörer jetzt zuhört und durchaus Interesse an dem Thema hat und vielleicht dann mal ein bisschen mehr erfahren möchte. Es gibt die Tagung Zu wenig Wasser, zu warm, niedrig Wasser am 20. Mai 2021 an der Universität Bayreuth. Was erwartet einen bei dieser Tagung? Welche Fragestellung wird da genau erörtert?
Ja, also vielleicht muss ich da ein bisschen weiter ausholen. Das Ganze ist der Auftakt einer Tagungsserie. Und wir haben jetzt als erstes Thema das Thema Niedrigwassersituation aufgegriffen. Also das genau, was Sie angesprochen haben, weil wir auch denken, das ist jetzt eigentlich einer der vordringlichen Themen. Wir haben jetzt ein bisschen Entlastung gehabt in dem Winter. Wir sind nicht im Normalzustand gewesen, es hat aber mehr geregnet als die Winter davor. Gleichwohl wird das Problem wieder auftauchen, wir wissen nicht, wie der Sommer wird. Und es geht jetzt darum, eine Diskussion zwischen Fachleuten anzuregen, die eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, auch für jeden Zuhörer, also es können jeder zuhören, es können auch Fragen gestellt werden. Und wir wollen jetzt... Und das Problem stellt sich natürlich, Niedrigwasser stellt sich an den Oberläufen der Flüssen anders dar als an den Mittelläufen der Flüssen, wo wir zum Beispiel gerade in Nordbayern einen hohen Anteil an Kläranlagen Auslauf haben beim Niedrigwasser, 60%, 70%, 80% teilweise, mit einer entsprechenden stofflichen Fracht. Und es stellt sich nochmal ganz anders dar in den Unterläufen, also in, sagen wir mal, im Untermain. Und wir haben jetzt hier auch auf dem Podium einige Vertreter aus der Forschung, aber auch aus der Verwaltung, aus den Ämtern, die auch diese regionale Vielfalt mit abdecken, aus der Landwirtschaft sind Vertreter, ist ein Vertreter dabei, vom Naturschutz. Und es geht darum, auch zu identifizieren, ob man nicht auch an gemeinsamen Strängen zieht, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil halt häufig eigene Interessen natürlich bedient werden, aber dass man genau diesen Punkt wollen wir versuchen aufzuknacken in so einer Diskussion, um auch darüber nachzudenken, was für Möglichkeiten bestehen denn, wo sind, also Stichwort ist bei Niedrigwasser, können wir Wasser in der Landschaft halten? In den 60er und 70er Jahre, Stichwort Flurbereinigung, war es ein großes Thema, das Wasser rauszubekommen aus der Landschaft. Kanalisation, Drainagen, raus, raus, raus. Können wir das in einer gewissen Weise umdrehen? Können wir hier auch die Ökologie mit einbringen, indem wir Retentionsräume schaffen, die auch ökologische Funktion haben? Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Gibt es hier einen Konflikt? Kann man vielleicht an einem Strick ziehen? Solche Fragen sollen da diskutiert werden.
Die Tagungsreihe beginnt dann am 20. Mai, 10 bis 12 Uhr. Ist das eine Präsenzveranstaltung oder kann man da auch online dazukommen?
Wir hätten es gerne präsent gemacht, aber das ist leider im Moment nicht möglich. Das ist online und da ist auch den, ich weiß nicht, ob Sie den haben, aber es gibt natürlich da auch entsprechend im Internet, ist es beworben mit den entsprechenden Links.
Also kann jeder bequem von zu Hause der Veranstaltung beiwohnen und angeregt mitdiskutieren, ist sicherlich eine spannende Sache.
Genau. Also man muss sich anmelden, wohlgemerkt. Also so ist es jetzt, das muss man machen. Genau, man muss sich schon registrieren. Das ist wichtig. Genau. Aber das geht ganz einfach. Man muss dann eben die Registrierung ausfüllen und das geht alles dann über das Internet. Ich könnte Ihnen jetzt den Link sagen, aber der ist ein bisschen komplex, ist nichts fürs Radio.
Genau, wir werden den auf der Homepage auf jeden Fall verlinken.
Ja, das und wäre sehr schön, genau.
Teilnahme ist kostenfrei möglich. Anmeldung bis zum 17. Mai erbeten. Also wer Interesse hat, die Links gibt es bei uns auf der Homepage. Mhm. Wenn wir jetzt schon mal einen Experten am Hörer haben, bei unserem namensgebenden Berg gab es vor kurzem Schlagzeilen, dass Bäume gepflanzt wurden. Das hört man eigentlich öfter. Meistens sind da die bayerischen Staatsforsten irgendwie schuld, die sich ja auch um den Wald bemühen und versuchen, den klimaresistent zu machen. Jetzt wurden aber Bäume gepflanzt, die ja von der Wasserversorgung Bayreuth her initiiert wurden. Mhm. Der Kontext von Wasser und Baum ist ja durchaus plausibel, aber eigentlich denkt man ja, naja, der Baum braucht Wasser, um zu wachsen, um zu leben, klar. Aber anscheinend scheint da umgekehrt auch was mit reinzuspielen. Sind auch Bäume für unser Wasser wichtig?
Naja, das ist jetzt in der speziellen Wasserversorgung der Stadt Bayreuth am Ochsenkopf ist es natürlich so, dass der Wald auch ein Stück Grundwasserschutz ist. Das muss man ganz klar sagen. Und das heißt, hat dort man hat eine Region, in der gutes Wasser zur Verfügung steht, in einem bewaldeten Gebiet, was auch, das ist ja schon über 100 Jahre alt, die Wasserversorgung, die sich gut technisch erschließen ließ. Und die Bewaldung bedeutet natürlich auch einen Grundwasserschutz, weil eben keine stofflichen Einträge kommen, keine landwirtschaftlichen Einträge. Und wenn der Wald abstirbt, dann ist in der Folge der Zersetzung des abgestorbenen Pflanzenmaterials kommt es natürlich dann auch zu einer stofflichen Belastung. Und das alles ist nicht im Interesse der Trinkwasserversorgung. Also ist es zielführend und sinnvoll, hier einen stabilen und nachhaltigen Wald wieder zu installieren. Vor diesem Hintergrund muss man das sehen. Ganze.
Also man sieht, der Wald ist wichtig aus vielerlei Hinsicht. Ich bedanke mich bei Professor Peiffer für diese ausführlichen Informationen.
Ja, sehr
gerne.
Wenn
einer Interesse bekommen hat, sei es ein junger Hörer, möchte sich mal anschauen, Hydrologie so als Studiengang, was da so geboten wird, oder nochmal genaueres zur Tagung. Wie findet man sie denn im Internet? Wie kann man Kontakt aufnehmen?
Also wir als Institut sind einfach zu finden unter Hydrologie suchen, Universität Bayreuth. Studieninteressenten, also zum Beispiel Abiturienten, die vielleicht darüber nachdenken, den Studiengang Geoökologie oder auch Umweltressourcentechnik bei den Ingenieuren zu studieren, die finden natürlich auch Informationen im Internet, aber interessant aus Sicht für diejenigen, die an Geoökologie interessiert ist, wir haben Schnuppertage im Mai, Juni, und da muss man eben auch die entsprechend, ist das dokumentiert auf dem Internet, und da muss man dann suchen, und dort können sich die Leute informieren und bekommen von den Dozenten der Geoökologie dann entsprechende Informationen und können auch Fragen stellen, auch an Studierende, die bereits im Studiengang sind.
Vielen Dank für diese Informationen. Das war Professor Stefan Peiffer von der Universität Bayreuth, dem Lehrstuhl für Hydrologie. Ich bedanke mich und wünsche noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, sehr gerne.
Radio Ochsenkopf, rund ums Fichtelgebirge.
We'll be right back.
Das war sie schon wieder, unsere kleine Kultursendung an diesem Dienstagabend. Wir können uns wieder hören am 11. Mai und natürlich können Sie alle Beiträge dieser Sendung morgen wieder nachhören. Im Laufe des Vormittags sind sie wieder online. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja, ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter, jag das Männchen auf die Leiter. Säg und pinsle bunt die Wände, treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Denn du bist, wir kennen dich, doch nur Farb und Pinselstrich. An der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
Sie hörten eine Produktion der AKM GmbH und Co. KG, Agentur für Kommunikation und Marketing. Redaktion und Programmleitung durch AKM, vertreten durch Geschäftsführer Matthias Fischer.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.